als ich so gebetet habe für dieses Thema Ostern, kann man ja schon, da muss man ja schon ein spezielles Thema nehmen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, was willst du uns sagen? Und ich habe folgenden Titel bekommen. Nein, falsch. Okay, jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Gut. Wenn das Böse siegt, regiert die Auferstehungskraft. Das ist der Titel, den ich bekommen habe im Gebet. Und meine Frage an euch, wer hat schon mal Böses erlebt? Richtig, als ihm Böses getan wurde. Darf ich mal Hände sehen? Sind einige da? So richtig Böses, ja. Also das Böse hat enorm zugelegt, werdet ihr mir bestätigen können, ne, wenn man in die Nachrichten schaut, was da an Terror ist und was wir so zurzeit erleben. Das Böse wird auch mehr werden. Das sagt uns auch die Bibel. Überall, auch in meiner Beratungspraxis, gerade die letzte Woche, hatte ich so viele Gespräche mit Menschen, die richtig Böses erlebt haben. Da denkt man auch, meine Güte, wie soll das noch weitergehen? Und wir müssen einen Weg finden, wie wir mit dem ständig mehr werdenden Bösen umgehen können. Ja, und die Ostergeschichte ist eine tolle Antwort auf das Böse, was wir in dieser Welt erleben werden, mehr und mehr auch. Ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, die mich selber sehr angesprochen haben. Offenbarung 1, Vers 17 bis 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also die Ostergeschichte ist eine Antwort darauf, wie wir dem Bösen in dieser Welt begegnen können. Und die Ostergeschichte zeigt uns auch gebündelt, wie viel Böses im Leben überhaupt passieren kann, obwohl wir unschuldig sind. Ja? Und wir werden unser Leben nur gesund gestalten können, wenn wir lernen, mit diesem Bösen, was uns begegnet ist, richtig umzugehen. Das heißt, dass wir den richtigen Blick dafür haben. Wir können, wenn wir Böses erlebt haben, unser Leben göttlich betrachten. Wir können es menschlich betrachten. Wir können es aber auch zerstörerisch betrachten. Und je nachdem, welche Brille du aufhast, das ist sehr entscheidend, wie du dann später am Ende deines Lebens dein Leben betrachtest. Betrachtest du es mit Freude, mit Trauer oder Niedergeschlagenheit? Und ich habe uns ein paar Menschen rausgesucht aus der Bibel, die Böses erlebt haben. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich jetzt Christ bin, ich bin mit 19 Christ geworden, da habe ich gedacht, also ich hatte eine ganz schlimme Kindheit, sehr viel Böses habe ich erlebt. Und da habe ich gedacht, jetzt bist du Christ und jetzt läuft alles glatt. Du bist ja unter dem Schutz Gottes. Psalm 91, ne, diese ganzen Bibelstellen, jetzt bin ich sicher, Gott passt auf mich auf. Und das habe ich auch oft erlebt, ja. Aber wir werden das dann trotzdem, je älter wir werden, merken, dass Dinge passieren, wo du dann denkst, ich dachte, Gott schützt mich doch. Er passt doch auf mich auf. Dafür beten wir auch, dass dir nichts passiert, Susanne. Daran glauben wir auch, dass dir nichts passiert. Aber trotzdem können Dinge in unserem Leben passieren, die böse sind, dass dir Böses geschieht, obwohl du unschuldig bist. Obwohl du nichts gemacht hast. Das kann Krankheit sein, das kann Mobbing sein, das können Enttäuschungen sein, die wir erleben. Und wir fragen uns, wo ist denn dieser Jesus, der uns beschützen soll? Wie kann ein Jesus, der uns doch so liebt, Dinge zulassen in unserem Leben? Und ich habe euch ein paar Menschen rausgesucht aus der Bibel. Und zwar sind das Menschen aus der Ostergeschichte. Die vier Evangelisten haben im Rahmen der Ostergeschichte immer drei Frauen genannt. Drei Frauen, die Böses erlebt haben. Die sehr viel Leid in ihrem Leben erfahren haben. Und gerade an diesen drei Frauen will Gott uns zeigen, dass Gott jede Not sieht. Es gibt keine Not, die Gott nicht sieht. Ich habe euch die mal rausgesucht. Gehen wir die mal gemeinsam durch. Lukas 24, Vers 10, könnt ihr mal nachlesen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Kleopas und Maria Magdalena. Matthäus 27, Vers 25, 50. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Markus 15, Vers 40. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef, sowie Salome, Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Was waren das für Frauen, die extra mit Namen genannt werden? Die anderen waren die Frauen, aber diese Frauen wurden mit Namen genannt. Wenn wir uns das mal so anschauen in der Bibel, Namen haben eine ganz wichtige Bedeutung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit dem Namen gerufen wird. Ich gehe mit euch mal diese Frauen durch. Was haben sie für Leid erfahren? Ich gehe das nur kurz durch, weil die Zeit dafür nicht reicht. Die Maria Magdalena oder Magdala, wie man das möchte, sie hatte 7 Dämonen. Man sagt auch 7 Krankheiten. Es geht hier darum, um die Schlimme, die Schwere des Leides von ihr zu zeigen. Also entweder 7 Dämonen oder 7 Krankheiten. Diese Frau hat sehr, sehr viel durchgemacht. Und sie wird fast in jedem Evangelium an erste Stelle genannt. Johanna, das heißt, Gott ist gnädig. Sie war die Frau des Cusar. Das war der hohe Beamter des Herodes. Da war sehr viel Gewalt und da ging es um Macht. Diese Frau hatte es nicht leicht gehabt. Die Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sie war eine alleinerziehende Mutter. Für alle, die alleinerziehend sind, die wissen, wie schwer sowas ist. Dann kommt die Maria, die Schwester von der Mutter von Jesus. Sie heißt auch Maria. Früher hießen sie alle fast Maria. Ja, das war so. Sie ist die Frau von Kleopas und er war der Onkel von Jesus. Was war ihr Leid? Ihr Mann war nicht wiedergeboren. Das heißt, da wird es keine einfache Ehe gewesen sein. Die werden wahrscheinlich in verschiedene Richtungen gegangen sind, Dann haben wir die Mutter von Jesus. Sie war am Kreuz. Jetzt stellt euch mal vor, du müsstest zugucken, wenn dein Kind da oben gekreuzigt wird. Ich weiß gar nicht, wie man das aushalten kann. Also mich hätte man einliefern müssen danach. Wie geht sowas, dass eine Mutter zuschaut, dass ihr Kind gekreuzigt wird? Die Mutter der Söhne Zebedäus, sie war allein mit 3 Männern. Wer Söhne hat, der weiß, dass es nicht einfach ist mit 3 Männern. Ich kenne das. 3 Männer zu Hause, eine Frau, 3 Männer ist nicht einfach. Ja. Das war ihr Los. Dann kommen wir zu Salome. Sie war bei der Salbung des Leichnams von Jesus dabei und sie hatte ein schweres Trauma. Als Teenie hat sie dafür gesorgt, dass der Kopf von Johannes abgeschnitten worden ist. Jetzt stellt euch mal vor, so ein Teenie sieht, wie der Kopf von Johannes vorbeigetragen wird, weil sie das so ausgesprochen hat. Sie hat das verursacht. Was dieser Teenie durchgemacht haben muss. Ja? Und wir lesen in der Bibel, dass Salome später Jesus gefolgt ist. Sie gehörte zu den Jüngern. Also nochmal Maria Magdala. Sie stand regelmäßig an erste Stelle, nur nicht im Johannesevangelium. Und diese Frauen wollten Jesus immer ganz nahe sein. Sie waren nicht irgendwelche Frauen von ferne, sondern sie waren immer in der Nähe Jesus. Und immer wieder werden diese Frauen mit Namen genannt. Warum? Weil sie so viel Leid durchgemacht haben. Jetzt schauen wir uns mal das Leben von Jesus an. Jesus hat so viel Leid durchgemacht. Ich möchte kurz nur ein paar Punkte uns nennen, damit wir mal so richtig uns vor Augen führen können, was hat Jesus für Leid durchgemacht? Was hat er an Bösem erlebt? Bis zu seiner Auferstehung. Allein seine Geburt war ja schon ein Drama. Wir müssen uns bewusst machen, dass ein Kind die Gedanken einer Mutter schon spürt in der Schwangerschaft. Ja? Und er wurde dann in einer Krippe geboren, in einer Höhle. Und als der Dienst von Jesus begann, wurde er ständig von den Pharisäern verleumdet. Sie haben ihm gesagt, du samaritischer Teufel, aus dir sprechen doch nur Dämonen. Wie würdest du empfinden, du bist auf der Arbeit und erzählst von Jesus und dann würden deine Arbeitskollegen oder deine Freunde in der Schule oder so sagen, aus dir reden die Dämonen. Wie fühlen wir uns dann? Dann sind wir beleidigt, ne? Seine eigenen leiblichen Geschwister haben ihn nicht ernst genommen, als er anfing zu predigen, als er anfing zu dienen. Und als er anfing, Wunder zu tun, dann haben sie gesagt, ach, mach doch mal hier noch was und da noch was. Also sie haben ihn nicht ganz ernst genommen. Und seine eigene Familie hat nicht an seine Berufung geglaubt. Sohn Gottes zu sein, das haben sie ihm nicht abgenommen. Und ihr wisst, wie weh das tut, wenn man innerlich spürt, Gott will mich irgendwo haben und die eigene Familie glaubt es nicht. Ja, das ist sehr verletzend. Was hat Jesus alles für Ablehnung erfahren? In seinem ganzen Leben nur Ablehnung. Dann hatte er 12 Jünger, die hat er 3 Jahre lang begleitet, er hat sie geschult. Er hat sich ständig um seine Jünger gekümmert, hat Krankheiten beseitigt, hat sie ermutigt, hat sie beseelsorgt, hat sie auch mit Essen versorgt. Er hat sie geschult, wie man Wunder tut und so weiter. Und als es dann im Garten Gethsemane, als er wusste, so jetzt geht's auf den Weg zur Kreuzigung, in diesem Garten Gethsemane hat er gebetet. Und hat gesagt, könnt ihr nicht einmal was für mich tun? Nicht einmal was für mich tun. Er hat immer sich um seine Jünger gekümmert. Und die Bibel sagte, er hat so viel Angst gehabt, dass er Blut geschwitzt hat. Können wir uns vorstellen, was da für ein Kampf gewesen ist. Und dann kommt er zu seinen Jüngern und dann schlafen sie. Wie reagieren wir, wenn wir jemanden um etwas bitten und der hat es vergessen, das zu machen. Oder stell dir vor, du fährst mit deinem Auto und hast einen Platten und weißt jetzt nicht, wie du weiterkommen sollst. Und dann kommt ein Freund nach dem anderen vorbei und winkt dir zu. Gott segne dich. Ne? Ja? Haben wir doch alle schon so irgendwas erlebt. Eine Frau erzählte mir, sie war schwanger und dann hat ihr Mann sie dann, als das soweit war, als die Entbindung kam, ist er mit ihr ins Krankenhaus gegangen. Und als er gemerkt hat, so, die ist jetzt so versorgt, hat er gesagt, so, und jetzt gehe ich nach Hause und jetzt mache ich erstmal Mittagsschlaf. So, dann war sie da alleine mit der Entbindung. Ja, sowas gibt es alles. Hier geht es aber um Leben und Tod. Es war nicht nur eine Sache, hier geht es um Leben und Tod und seine besten Freunde schlafen. Was für eine Verletzung. Und danach kommen die Soldaten und Judas, einer seiner 12 Jünger, und verrät ihn mit einem Kuss. Verraten geht ja noch irgendwie, aber mit einem Kuss verraten. Das ist sehr verletzend. Und Jesus sagt zu ihm, du verrätst mich mit einem Kuss, mein Freund. Was muss das hart gewesen sein für Jesus? Bist du schon mal verraten worden von deinem besten Freund? Dann kommt noch die Geschichte von Petrus. Er hat immer wieder beteuert, Jesus, ich werde immer bei dir sein. Ich werde dich nie alleine lassen. Und als dann die Magd ihn anspricht, den Petrus, du gehörst da auch zu Jesus, du bist da auch einer von seinen Jüngern, dann sagt er, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand die Straße gewechselt hat, weil er dich gesehen hat und will keinen Kontakt, so nach dem Motto, ich kenne ihn nicht, und wechselt die Straßenseite oder schaut ins Schaufenster oder sowas. Ja, das sind alles Dinge, die wehtun. Und wenn wir jetzt noch an diese krasse, unfaire Gerichtsverhandlung denken, wo da wirklich Zeugen aufgerufen wurden, die falsch waren. Jesus ist völlig unschuldig bestraft worden, verurteilt worden. Und es waren nicht nur die Pharisäer, die wollten, dass Jesus gekreuzigt wurde, sondern das ganze Volk rief, kreuzigt ihn. Stell dir mal vor, du bist auf deiner Arbeit und du machst die Überstunden und du gibst dir alles, was du kannst. Und dann will man dich loshaben und sagt, weg mit dem. Wir wollen den nicht. Die ganze Arbeit, die ganze Firma sagt, weg mit ihm. Oder in der Schule. Du benimmst dich korrekt, charakterlich gut und dann ruft die ganze Schule weg mit dem. Vor allem diese Leute wurden ja alle von Jesus geheilt. Und sie schrien alle, kreuzigt ihn. Und dann kommt noch die Geißelung. Das kann man ja gar nicht angucken, sowas. Ich weiß nicht, ob ihr Passion mal gesehen habt. Ich habe mir das nicht zugemutet, diesen Film zu gucken. Das kann man ja gar nicht angucken. Die Kreuzigung war der schlimmste Tod. Das war die grausamste Art, jemanden zu töten. Schlimmer ging es nicht. Und wenn wir dann uns noch bewusst machen, dass Jesus unschuldig war, entschuldigt, das berührt mich sehr. Hier sehen wir, dass Jesus sehr viel Böses erlebt hat. Und danach kommt der Aufstieg. Danach kommt die Auferstehungskraft. Da kommt die Auferstehung. Und in Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, dass Jesus zur Schande der Menschheit gekreuzigt wurde. Böser kann man es nicht erleben, als Jesus es erlebt hat. Danach kam der Aufstieg, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Er war 3 Tage Opfer. Jesus war Opfer des Bösen, 3 Tage. Und dann kam die Auferstehungskraft. Wie kann man diese Auferstehungskraft erleben? In einer Zeit, wo so viel Böses ist? Es ist leicht, in so einem Gottesdienst die Auferstehungskraft zu singen und zu jubeln. Das ist toll, wenn wir alles haben, was wir brauchen. Erst wenn wir an Gott und seine positive Zukunft glauben, wird die Auferstehungskraft in unserem Leben wirksam. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da glaubt, wird nicht sterben. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen meine erste Aufstellung bei dem Professor Dr. Imhoff in Hildesheim. Also Aufstellung ist etwas, da stellt man die Situation, die man als Kind erlebt hat, sichtbar nochmal dar. Und das war eine sehr dramatische Aufstellung, die ich erlebt habe. Und es war interessant, es kannte mich ja da keiner, außer der Professor. Und der wusste auch nicht so viel von meiner Kindheit. Und dann wurde meine Kindheit nochmal nochmal gezeigt von diesen Leuten, die ich gar nicht kannte. Und es war ein Kampf zwischen Leben und Tod wurde da gespielt. Und als es dann wirklich so um Kampf zwischen Leben und Tod ging,
hat der Professor dann zwei Jesusse in diese Aufstellungsarbeit hineingestellt. Das eine war Jesus, der als Opfer alles auf sich geladen hat. Und danach kam die Auferstehung. Da wurde, sagte Paulus, jetzt muss die Auferstehung rein. Und dann kam der Sieg durch. Es war so dramatisch spirituell, es war wirklich ergreifend. Und als der Sieg dann durch war, hat der Paul sich dann unter das Kreuz gestellt und hat ein Lied für mich gesungen, hat gesagt, die Auferstehung hat dein Leben gerettet, sonst wärst du gestorben. Und das feiern wir. Erst wenn wir glauben, nicht vom Kopf her intellektuell, das für gut heißen, wenn wir glauben, dann werden wir leben. Sobald wir an die Auferstehungskraft glauben, sehen wir das Positive. Wir schauen nach vorne, wir gehen mit Gott, der alles sieht. Im Kampf des Glaubens auf Jesus blicken. Ich lese mal vor, Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Jesus konnte sein Leben hingeben, weil er wusste, welche Freude er danach hatte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus hat in die Zukunft geschaut und hat nicht zurückgeschaut. Ach, was waren die alle böse mit mir oder wie ist es jetzt in der Gegenwart? Er hat in die Zukunft geschaut. Und wir müssen uns bewusst machen, Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Er musste es nicht, er hat es freiwillig gemacht. Und seine Freude war, dass er wusste, er darf die ganze Menschheit erlösen. Und er hat jeden von uns, der hier heute sitzt, vor Augen gehabt, als er auf dem Weg zum Kreuz war, zur Kreuzigung war. Er hat dich gesehen und wusste, wegen dir tue ich es, damit du eines Tages zu mir gehörst. Und Jesus hat uns gezeigt, wie man Böses überwinden kann, indem man auf ihn schaut. Im Erleben des Bösen schauen wir auf Jesus, der überwunden hat. Und wir schauen ganz bewusst in solchen Situationen, wo wir gerade im Leid stehen, auf ihn. Ich habe ja 3 Kinder und das zweite Kind war nicht so leicht zu entbinden, war sehr schmerzhaft. Und beim dritten Kind habe ich mir gesagt, so diesmal machst du es besser. Und beim dritten Kind habe ich mir gesagt, ich bin ganz ruhig. Ich war bei den anderen zwei auch ruhig, aber ich habe diesmal gesagt, ich werde mich nicht dem Schmerz widersetzen. Jeder Schmerz, jede Wehe führt mich meinem Kind näher. Und ich habe ganz ruhig da gelegen, kam wieder eine Wehe. Ich habe gesagt, jede Wehe bringt mich meinem Kind näher. Wenn ich mich zusammenkrampfe, dann dauert es auch länger. War eine super Entbindung, ich glaube nur eine Stunde oder was. Ganz ruhig, ich habe gesagt, ich lasse den Schmerz zu. Vers 3, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und Jesus ist das Leben in Person heute. Er hat nicht nur einen Durchbruch geschaffen zum Leben, sondern Jesus ist das Leben. Jesus ist die Auferstehung. Das ist eine dynamische Botschaft, die wir heute feiern. Ja, das kann uns kein Mensch wegnehmen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie einen Weg finden, damit wir irgendwie in den Himmel kommen. Nein, sobald wir mit ihm in Kontakt kommen und nicht über den Kopf, vom Herzen, wo wir eine persönliche Begegnung mit ihm haben, weil haben wir auch Anteil an seiner Auferstehungskraft. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Das zeigt uns die Natur. Und immer da, wo wir bereit sind, wo sich der Tod breit machen will, da dürfen wir sagen, nein, ich widerstehe. Ich bin bereit zu kämpfen. Ich habe diese Geschichte schon öfters erzählt, aber sie passt heute wieder rein. Und ich habe mir gesagt, und ich hatte auch den Impuls, dass ich das so machen sollte heute, dass ich es nochmal erzähle. Ich hatte vor circa 20 Jahren eine Offenbarung, das heißt eine offene Vision. Eine offene Vision ist so, man hat die Augen offen und man sieht, wie ein Film vor einem abläuft. Und ich war auf einer Konferenz, nur für Frauen. Und während des Lobpreises, nur Frauen, circa 500 Leute, so Frauen, so, sah ich, wie ein Mann vorne steht, königlich gekleidet und hatte so einen Stab in der Hand. Und hat dreimal gestampft und hat gesagt, der König kommt. Und wir Frauen, wir haben Spalier gebildet. Königlich angezogen, festlich waren wir angezogen und wir haben Spalier gebildet für den König, der kommt. Und dann wurde eine Tür aufgetan. Und Jesus kam rein, sein Kreuz auf der Schulter. Die Kleidung zerfetzt, das war fast gar nichts mehr an Kleidung zu erkennen. Das Gesicht voller Narben, das Blut, das floss. So, und wir Frauen mit unseren schicken Kleidern standen da und er ging an uns vorbei. Und dann blieb er bei mir stehen und schaute mich an und sagt, Henny, bist du bereit für mich zu leiden? Und ich habe überlegt, ich wusste, was das bedeutet. Und ich habe von ganzem Herzen gesagt, Jesus, wenn es dazu führt, dass ich dich besser kennenlerne, dann bin ich bereit dazu. Und ich habe ja gesagt. Ich war jetzt letztes Jahr bei den Exerzitien bei unserem Professor, wo wir die Ausbildung machen. Ich habe ihm nicht viel erzählt. Aber er sagte, du bist eine Frau, die sehr viel Leid durchgemacht hat. Und ich habe ihn gefragt, warum? Warum musste ich so viel Leid durchmachen? Und er hat mir die Antwort gegeben. Das lesen wir in Offenbarung 2, 21, Vers 1. Und es hat mich sehr tief berührt. Es ist nicht leicht zu verstehen, da braucht man ein bisschen auch Offenbarung, um das zu verstehen. Offenbarung 21. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts seiner Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der entscheidende Satz hier ist, 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Blätter steht hier für Sprache. Das heißt, die Blätter werden zu einem Ort der Offenbarung. Immer wo wir Leid durchgemacht haben und Auferstehungskraft ist reingekommen, dann haben wir eine andere Sprache. Und er sagte, wenn du dieses Leid nicht erfahren hättest, könntest du die Beratungspraxis nicht machen, die du hast. Das war die Voraussetzung dafür. Heute bin ich so froh, weil ich so vielen Menschen helfen kann, die in Leid sind, die Leid durchgemacht haben, weil ich es aus dem Herzen mitempfinden kann und nicht vom Kopf her gelernt habe. Da, wo wir unseren Schmerz ans Kreuz bringen und sagen, Jesus, hier ist mein Schmerz, wo ich mein Leid ihm hingebe, kann Offenbarung entstehen. Das hat was mit der Nähe zu tun. Die Frauen waren immer in der Nähe Jesus. Sie waren immer in der Nähe von Jesus. Sie haben ihn nicht losgelassen. Aber immer da, wo ich das Leid, was ich erfahren habe, ans Kreuz bringe und sage, Jesus, hier bin ich, heile mich, da kann Offenbarung entstehen. Und du hast eine andere Sprache plötzlich. Eine Sprache der Heilung und nicht der Verurteilung. Wer Leid durchgemacht hat und Jesus nahe ist, hat Antworten auf Fragen, die da sind. Der behauptet nicht einfach, sondern er hat Antworten. Je größer das Leid, desto mehr Offenbarung kann geschehen.